Also wir, Jonas Zeugnis, wir kommen zur dritten Grundmelodie dieses Gebetes. Die erste Melodie, der Schrei aus der Tiefe. Die zweite Melodie, immer in Gottes Blick. Aber jetzt die Frage, wenn Gott auf mich blickt, wie blickt er auf mich? Was wird er mit mir machen? Wie wird er mich behandeln? Wie wird er zu mir stehen? Und das ist jetzt der dritte Grundton, der durch dieses Gebet hindurchklingt. Mein Richter und Retter. Und als Glaubenslied aus unserer Tradition dazu ist mir eingefallen, das Lied, das wir morgen im Gottesdienst singen werden nach der Predigt, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Mein Richter und Retter, das ist Evangelisches Kirchengesangbuch 277. Richter. Jona sieht, dass sein Leid nicht zufällig gekommen ist. Jona begreift, dass die Lebensgefahr und die Not, in der er sich befindet, nicht das Ergebnis eines Schicksalsschlages darstellt, sondern dass das Gottes Gericht ist über seine Schuld und über seinen Ungehorsam. Und das sehen Sie genau an dem, was er hier betet und schreibt. Bitte Vers 4. Da sagt er, ja, wenn Sie so freundlich sind, sich wieder hinzusetzen, hallo, wir haben schon wieder weitergemacht. So, also, da sagt er in Vers 4, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Das ist kein fernes Schicksal. Das ist nicht ein unverhofft erlittenes Unglück, sondern Jona kapiert, dass es Gott selbst ist, Gott der Schöpfer, der die Naturgewalten souverän beherrscht, dass es dieser Gott ist, der gewissermaßen mit den Mitteln seiner Schöpfung den flüchtenden Propheten jagt. Alle deine Wogen gingen über mich. Wie Psalm 88 sagt, du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder. Du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Gott, der Schöpfer, straft Jona, aber rüttelt ihn dadurch auch auf. Und wir sehen hier, das hörende Du aus Vers 3 ist derselbe Gott wie das richtende Du aus Vers 4. Und es ist auch das rettende Du aus Vers 7. Vers 7, ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich, aber Du hast mein Leben aus dem Verdorbenen geführt, Herr mein Gott. Und Leben aus dem Verderben geführt, das meint nicht einfach nur eine äußerliche, körperliche, materielle, gesundheitliche Not, sondern wenn wir sehen, was dahinter steht, nämlich Psalm 103, Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst, steht dort, und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, dann ist klar, dieses Verderben meint wirklich die Verlorenheit, die Verdammnis, das ewige Verderben, die Trennung von Gott, das Halten sein in der eigenen Sünde. Das ist hier gemeint. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Du, mein Richter, bist auch mein Retter. Und hier steht dann auch dieses Wörtchen mein. Mein Richter und Retter. Mein Gott, heißt es dort am Ende von Vers 7. Herr, mein Gott. Und vielleicht ist ja auch der Tempel dafür ein Zeichen gewesen. Der Tempel, der einmal steht für die Nähe und für die Gegenwart Gottes, aber der Tempel, der dann auch steht für die Versöhnung mit Gott. Dort im Tempel wurden die Opfer im Glauben gebracht, die Gott angenommen hat. Und er hat den, der im Glauben und in dem Wissen darum, ich bin angewiesen auf Gottes Erbarmen, Gottes Vergebung, hat dem die Sünde vergeben. Das geschah im Tempel. Und so ist der Tempel womöglich nicht nur ein Symbol für die Nähe und Gegenwart Gottes, sondern auch für die Versöhnung, die Gott dem schenkt, der weiß, dass er auf Gottes Güte und Erbarmen angewiesen ist. Mein Richter und mein Retter. Und erstaunlich ist hier, wie schon mit fast neutestamentlicher Klarheit, diese Dynamik von Gericht und Rettung aufleuchtet. Und am Ende siegt die Rettung. Und das zeigt der Ausruf ganz am Ende dieses Gebetes in Vers 10. Das geht aus der Luther-Übersetzung gar nicht so deutlich hervor. Da heißt es einfach, ich aber will mit Dank die Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Im hebräischen Text ist diese allerletzte Zeile viel deutlicher hervorgehoben. Da ist das fast wie ein Ausruf. Man könnte das übersetzen, Rettung beim Herrn. Das sind die letzten Worte dieses Gebetes. Rettung beim Herrn, Ausrufezeichen. In der Menge-Übersetzung ist das so formuliert, die Rettung kommt vom Herrn. Und im Hebräischen, das könnte uns Dr. Solter noch besser erklären, da steht eine ziemlich auffällige Form, Yeshuata, also nicht nur Yeshua, sondern eine Langform, die dieses noch womöglich besonders betont. Rettung, Versöhnung, Heil kommt allein von dem Herrn. Das sind die letzten Wörter, die letzten wie ein Motto, wie eine Parole, wie eine Fanfare an den Schluss dieses Gebets gestellten Wörter. Das ist der Schlussakkord in Jonas Gebet. Rettung vom Herrn. Und zugleich weiß er, dass es daneben keinen anderen Retter gibt. Das sagt er vorher in Vers 9. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Das hatte Jona ja selbst getan. Er hatte sich an das Nichtige gehalten. Er hatte seine Gnade verlassen. Er hatte sich von der Gemeinschaft mit Gott abgetrennt. Er hatte seinen letzten Faden gesponnen. Er hatte geglaubt, sein Schicksal eigenmächtig in die Hände nehmen zu können und seine Lebensrichtung selbst bestimmen zu sollen. Er hatte seine Gnade verlassen. Aber hier schwingt noch etwas anderes mit. Und auch das werden wir morgen und heute Abend und morgen Vormittag in Kapitel 4 nochmal deutlich sehen. Wenn man das wörtlich übersetzt, kann man es so übersetzen, Vers 9. Die sich halten an nichtige Götzen. Und dahinter steht auch Psalm 31, Vers 7. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Also hier sind die Heiden mit ihren Götzen im Blick. Das hatten die Seeleute ja erlebt. Ihre toten Götzen konnten nicht helfen. Und umso wichtiger ist es, den Heiden zu sagen, wer der wahre Gott ist. Denn am Ende gibt es für Jona und alle Welt nur einen Retter. Und es kommt alles darauf an, dass dieser eine Retter auch mein Retter wird, zu dem ich dann sagen kann mit Vers 7, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Das ist alles ganz persönlich. Ganz direkt gesprochen. Jona hat zum Herrn zurückgefunden. Und wer das alles erkennen und ergreifen darf, dem ist dann auch die letzte und vierte Grundmelodie nicht mehr fremd. Und die lautet dann Dank und Hingabe. Das ist 2,4. Und da kann man etwa als ein Lied aus unserem Glaubensgut, das nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen nehmen. Evangelisches Kirchengesangbuch 228. Dank und Hingabe. Ich aber, sagt Jona in Vers 10, will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat, oder einfach Rettung beim Herrn. Was heißt das? Dank. Das heißt, das kann man so übersetzen. Man kann es übersetzen, ich bringe dir Opfer aus Dankbarkeit. Also die Opfer, die ich dir bringen möchte, sind kein Lippenbekenntnis, sind nicht eine Formalität, nicht ein äußerer Akt, sondern sie sind nur der äußere Ausdruck dessen, was mein Innerstes bewegt, dass ich dir danken will. Man kann es auch so übersetzen, wie Menge das tut. Ich will dir laute Danksagung als Opfer bringen. Also der Dank, den ich dir bringe, das ist das Opfer, das ich dir bringe. Und zu dieser Dankbarkeit, zu diesem Opfer der Dankbarkeit gehört auch die Demut, die Bußfertigkeit. Wie das im Psalm 51, Vers 19 heißt, die Opfer, die Gott wohlgefallen, sind ein geängsteter Geist und ein zerschlagenes Herz. Also der Dank aus einem zerschlagenen Herzen, das weiß, ich brauche die Vergebung des Herrn und ich habe nichts aus eigenem Vermögen vorzuweisen und ich bin nur alles, was mir übrig geblieben ist, Dankbarkeit und Erleichterung und Demut darüber, dass der Herr sich meines miserablen Zustandes angenommen hat und sich über meine Schuld erbarmt hat, um mich anzunehmen. Das schwingt hier mit. Ich will mit Dank dir Opfer bringen. Und in diese Dankbarkeit gehört dann auch mein ganzes Leben hinein, dass dir im Gehorsam dienen soll. Meine Gelübde will ich dir erfüllen, Herr, wo ich etwas zugesagt habe. Man kann sich auch vorstellen, dass Jona Gelübde gesprochen hat, möglicherweise in dieser Situation, als er da zwischen den Magensäften hin und her geschüttelt wurde. Jedenfalls, ich will dir gehorsam sein. Ich will dir dienen mit meinem ganzen Leben. Dank und Hingabe. Was Jona hier macht, ist, dass er sich mit getroster Verzweiflung in Gottes Arme wirft und ihm sein ganzes Leben anvertraut. Ich würde Ihnen raten, lesen Sie sich dieses Gebet heute Abend oder morgen früh, lesen Sie sich das nochmal durch, so dass Sie wirklich es Satz für Satz im Zusammenhang lesen und Lassen Sie sich hineinnehmen in diese persönliche Begegnung dort in dieser extremen Situation, die wir hier finden als einen Blick in das Herz des Jona. Umso erstaunlicher ist dieses Gebet, wenn man im Blick behält, dass dieses Gebet eben nicht in einer stillen Gebetskammer entstanden ist. Und dass es auch nicht zum ersten Mal gebetet wurde, etwa im Verlauf eines erhebenden Gottesdienstes, sondern dass es in den brennenden Magensäften eines riesigen Fischmonsters gebetet wurde. Das müssen wir immer im Blick haben. Verzweiflung, mit der sich Jona in Gottes Arme wirft, aber auch Dankbarkeit und Erleichterung für das wiedergeschenkte Leben. Wie war das möglich? Wir sagten es schon, es ist ein souveränes Geschenk des gnädigen Gottes. Es ist ein geschenktes Gebet. Und darum ist auch uns solches Gebet nicht verschlossen. Auch wir dürfen den Herrn darum bitten, dass er uns solches Gebet immer wieder schenkt. Es kommt ja nicht darauf an, dass wir so lyrisch beten wie Jona oder dass es so theologisch präzise ist, wie er das hier entfaltet. Aber es kommt darauf an, dass wir dieses Herz haben, das Gott dem Jona geschenkt hat. Dass wir diese Einsicht haben in unsere Bedürftigkeit und unsere Abhängigkeit von dem Herrn. Und dass wir voller Erleichterung und Dankbarkeit Gott dafür wirklich unser Herz ausschütten, dass er uns erlöst hat und uns durch alle Not, die auch jetzt noch da sein mag, hindurchbringen wird. Wir müssen nicht verstummen in Not und Bedrängnis. Das ist der Schrei aus der Tiefe. Und selbst wenn die Luft um uns stickig und die Sicht verdunkelt ist, wir sind immer noch in Gottes Blick. Und dieser Gott ist mein Richter und Retter. Und das Letzte dürfen wir betonen, dass er mein Retter ist, weil das Gericht an Christus stattgefunden hat und über unserem Leben stattgefunden hat, dieses Gericht, als wir zu dem Herrn kamen. Und er uns alle unsere Schuld vergab und unser Leben gewissermaßen in seinen Tod und in sein Gericht mit hineinnahm. Und wenn das alles gilt, dann bleibt uns am Ende auch nur noch der Dank und die Hingabe, das Leben aus dem Glauben, das dann unweigerlich in den Gehorsam führt, wie wir es heute Vormittag von Dr. Soltau beschrieben bekommen haben. Und so sehen Sie, Jonas Zeugnis ist viel mehr als ein religiöser Befindlichkeitsbericht. Das ist es absolut nicht. Wir lernen zwar einiges über seine Befindlichkeit kennen, aber das geschieht eher am Rande, unvermeidbar. Aber es ist ein leidenschaftliches Lob der Gnade und der Treue Gottes. Und es soll für uns eine starke Ermutigung sein zum Gebet. Jonas Zeugnis. Und dann kommen wir zu einem weiteren Dienst, den uns dieser so untypische Prophet leisten kann. Und das ist am Ende drittens Jonas Zeichen. Nach Jonas Zuflucht und Jonas Zeugnis nun drittens Jonas Zeichen. Warum Jesus Jona zitiert. Bei diesem Zitat bezieht Jesus sich ausdrücklich auf unser Kapitel Jona 2. Und deshalb sollten wir das jetzt unbedingt noch miteinander bedenken. Das gehört gewissermaßen zu einer vollständigen Auslegung von Jona 2 dazu. Jetzt in der Pause kam schon jemand zu mir und sagte, ja, wie ist denn das nun mit den 3 Tagen und den 3 Nächten? Da haben Sie ja gar nichts dazu gesagt. Ich habe gesagt, warten Sie ab, kommt gleich. Also, das ist Jonas Zeichen. Was meint Jesus damit? Arbeiten wir uns Schritt für Schritt da heran. Erstens, 3.1, die Forderung des Zeichens. Vers 38 in Matthäus 12. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Wir wollen ein Zeichen sehen. Welches Motiv steckt dahinter? Nun, die Schriftgelehrten aus den Reihen der Pharisäer, die sprechen Jesus hier immer noch als Lehrer an, als Rabbi, als Meister. Ist das Respekt? Ist das Sarkasmus? Ist das Heuchelei? Wir können es nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber wofür wollen Sie ein Zeichen? Zeichen, übrigens dieser Begriff, der im Johannesevangelium immer wieder auftritt. Semaion. Zeichen, das auf etwas hinweist. Jesus hat seine Wunder als Zeichen getan, damit dadurch etwas ausgedrückt, etwas verdeutlicht, eine Botschaft verkündigt würde. Wofür ein Zeichen? Nach jüdischer Erwartung und auch nach alttestamentlicher Vorhersage werden Zeichen den Messias beglaubigen. Aber Jesus hat doch schon so viele Wunder und Zeichen getan. So viele Menschen geheilt, Wasser zu Wein gemacht. Und warum gibt Jesus dem eine so anrüchige Bedeutung, wenn er sagt in Vers 39, ein böses und abtrünniges, oder man könnte auch sagen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Da richtet sich Jesus an die Gruppe seiner Gegner, in diesem Falle die Pharisäer, die Schriftgelehrten aus den Reihen der Pharisäer größtenteils, böse, gegen Gott gerichtet im Letzten und ehebrecherisch, das ist hier symbolisch gemeint. Dahinter steht, dass Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Und die meisten Juden zu dieser Zeit, die Mehrheit der Juden, allen voran ihre Führung, ist diesem Bund untreu geworden. Die Bibel spricht immer wieder von geistlichem Ehebruch. Denken Sie an Hosea 2, 1 bis 7 oder an Jeremia 31, 32 und öfter. Also in diesem Sinne ein ehebrecherisches Geschlecht, ein Geschlecht, das den Bund mit Gott gebrochen hat. Ein Geschlecht, das seinen Messias ablehnt. Und was für eine Form von Zeichen wollen die noch sehen? Wahrscheinlich meinten sie so eine Art von höchst dramatischem Himmelszeichen, vielleicht in kosmischer Dimension und erwarteten dann, dass Jesus das sowieso nicht tun könnte. Es gibt in der jüdischen Tradition eine interessante Erzählung über einen Rabbi Eliezer, die ist nicht historisch, aber zeigt ein wenig, wie da gedacht wurde. Dieser Rabbi Eliezer soll, um seine Lehrautorität zu beweisen, einen feststehenden Baum 300 Ellen, also rund 150 Meter vom Fleck weg bewegt haben. Und dann soll der Rabbi Eliezer bewirkt haben, dass ein Fluss rückwärts läuft. Und dann soll er noch die Mauer eines Gebäudes dazu gebracht haben, dass sie sich biegt. Und da musste erst ein anderer Rabbi kommen, um dafür zu sorgen, dass die Mauer dann wieder gerade gerichtet wurde. So sagt diese Tradition. Und nachdem er das getan hatte, soll dieser Rabbi ausgerufen haben, wenn ich das Gesetz richtig lehre, dann lasst es den Himmel beweisen. Und daraufhin soll eine Stimme aus dem Himmel gekommen sein, die sagte, widersetzt euch nicht dem Rabbi Eliezer, die Gesetzeslage ist so, wie er es lehrt. Möglicherweise haben sie an ein solches hochdramatisches Zeichen gedacht und sich gesagt, das kann er bestimmt nicht. Keine Frage, dass Jesus alles Mögliche möglich gewesen wäre. Er ist der allmächtige Gott, er hätte tun können, was immer er wollte. Aber Jesus macht sehr deutlich, wer Gott untreu wird, wer dem Wort Gottes nicht glaubt, wer all die Zeichen, die ich schon längst getan habe nach dem Willen Gottes, nicht sehen will, der wird nicht noch mit einem weiteren Zeichen belohnt. Das heißt, ein letztes Zeichen werdet ihr noch bekommen. Ein Zeichen, das ihr in dieser Weise nicht erwartet habt. Und das ist das Zeichen des Jona. Und dazu zitiert Jesus dann aus unserem Kapitel, Jona 2, Vers 1, und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte, steht dort. Und Jesus sagt dann, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Und da kommt wörtliches Zitat, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn, also Jesus, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Das heißt, als Begrabener bei den Toten. Was ist damit gesagt? 3.2 der Inhalt des Zeichens. 3.1 die Forderung des Zeichens, 3.2 der Inhalt des Zeichens. Wofür ist Jona ein Zeichen? Überlegen wir mal, was war Jona zunächst für ein Zeichen für seine Zeitgenossen, für die Leute von Ninive? Was konnten sie an Jona sehen? Denn sie haben ja offensichtlich von Jonas Schicksal erfahren. An Jona konnten sie sehen, Gott nimmt die Sünde ernst. Gott lässt den Sünder nicht einfach entkommen. An Jona konnten sie sehen, Gott erbarmt sich doch. Er hat ihn erstmal rausgeholt. Was denn aus ihm geworden war, haben zumindest die, denen er dann in Ninive predigte, ja erfahren. An Jona konnte man sehen, dass Gott aus sicherem Tod und Verderben erretten kann. Und all dieses hat natürlich dazu beigetragen, Jona zu autorisieren, dass sie seine Botschaft ernst nehmen mussten, dass sie wissen, da ist einer, auf den hat Gott geschaut, den hat er bewahrt und der redet jetzt im Auftrag Gottes zu uns. Und jetzt fragen wir, wo liegt die entscheidende Gemeinsamkeit zwischen Jesus und Jona? Welches Jona-Zeichen werden die Zeitgenossen Jesu zu sehen bekommen? Der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde. Jesus sagt, dieses Jona-Zeichen werdet ihr kriegen. Und das schließt auch ein, dass Jesus wie Jona aus dem Rachen des Scheol herausgeholt werden wird. Nur noch viel dramatischer. Und damit ist alles, was Jesus gepredigt hat, wird dann dadurch endgültig auch für den Letzten beglaubigt werden. Dass er herausgeholt wird aus dem Schoß des Scheol, das ist das letzte und entscheidende Argument für die Wahrheit Jesu. Das sagt er hier selbst. Und wann immer ein Mensch fragt, ja, warum glauben Sie, dass Jesus wirklich die einzige Wahrheit ist? Dann sage ich, fangen Sie an bei der Auferstehung. So sagt es Jesus hier selbst, das Zeichen des Jona. Übrigens zeigt Jesus mit dieser Aussage auch mal wieder, wie an anderen Stellen, dass er seinen Tod und seine Auferstehung klar vorhergesehen hat. Auch hier wird das deutlich. Und sogar den Zeitrahmen. Schauen Sie mal, an Jesus wird das Jona-Zeichen jetzt vertieft und zugespitzt. Bei Jona war das nur angedeutet. Er war dem Tode nahe und kam mit dem Leben davon. Jesus stirbt wirklich. Und an diesem Jona-Zeichen, dass Jesus wirklich stirbt und den Tod sieht, unterstreicht Gott auch nochmal, der Tod ist die gerechte Strafe für Sünde. Der Tod ist die gerechte Strafe für Sünde. Und dass Jesus dann wirklich aus dem Schoß der Erde wieder herauskam. Nicht nur durch diesen Fisch, wie Jona gerettet wurde und nochmal knapp dem Tod von der Schippe oder aus dem Maul sprang, sondern dass er wirklich aus dem Schoß der Erde wieder herauskam. Das zeigt, der Tod und die Sünde sind besiegbar durch die Macht und die Gnade Gottes. Auch das zeigt das Zeichen des Jona. Die Sünde verdient den Tod. Der Tod ist besiegt durch die Macht und die Gnade Gottes. So bestätigt das Jona-Zeichen, Jesus hat Vollmacht, Jesus hat Autorität und in Jesus begegnet uns Gottes Rettungsmacht über den Tod. Das ist der Inhalt des Jona-Zeichens. Und das hat Folgen und das ist das dritte, was wir hier sehen, 3,3, die Folgen des Zeichens. Für die Gegner Jesu wird das Jona-Zeichen die Situation noch gefährlicher machen, denn es schlägt diesen Gegnern jegliche Entschuldigung aus den Händen. Und darauf spielt Jesus in Vers 41 an, wenn er sagt, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht. Klammer auf, hier macht Jesus gleich deutlich, es gibt eine allgemeine Auferstehung. Und auch jeder Heide wird sich diesem Gericht Gottes stellen müssen. Also die Heiden, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Ereignisse von Ninive waren den Leuten ja bekannt. Und Jesus sagt, Leute, obwohl die Assyrer nur das vorläufige Zeichen des Jona hatten, haben diese Heiden Gott geglaubt, wenn wir heute Abend sehen. Ihr aber habt das vollkommene Zeichen des Jona, nicht nur das vorläufige, sondern das vollkommene. Ihr werdet wirklich sehen, dass der Sohn Gottes aufersteht von den Toten. Und dennoch, nach allem, was ihr an mir und durch mich gesehen habt, verweigert ihr den Glauben. Und darum werden die Bekehrten von Ninive in Gottes Gericht als Zeugen der Anklage gegen euch auftreten. Sie werden auftreten als lebender Beweis dafür, dass man auf Jonas Zeichen anders reagieren kann, als ihr es getan habt. Das sind die Folgen des Zeichens für die Zeitgenossen Jesu. Verstehen Sie, die jüdischen Zeitgenossen verhalten sich dem Ruf Gottes gegenüber schlimmer als die Heiden von Ninive. Die hatten schlechtere Voraussetzungen. Die bekamen nur eine Jona-Predigt zu hören, der knapp dem Tode entronnen war. Ihr aber, ihr habt schon die ganze alttestamentliche Tradition, ihr seid keine Heiden. Ihr hört Jesus selbst predigen, der leibhaftig von den Toten auferstehen wird. Und hier ist mehr als Jona. Und wenn ihr jetzt trotzdem in eurer Ablehnung und Verstockung hängen bleibt, dann überführt euch das Zeichen des Jona von eurem dreisten Unglauben und es schlägt euch jede Entschuldigung aus den Händen. So wendet Jesus dieses Zeichen des Jona gegen seine Gegner. Und hier sehen wir übrigens sonnenklar, das ist ein Nebeneffekt dieses Zitates, dass Jesus die Geschichte von Jona definitiv nicht als Parabel verstanden hat, als Beispielerzählung, was uns ja Dr. Solter heute Morgen auch schon dargelegt hat, sondern als Bericht über wirkliches Geschehen. Das kann man nicht klarer sagen, als Jesus es hier tut, wenn er in Vers 41 sagt, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht hier mit euch und werden es verdammen, denn sie haben sich bekehrt. Überlegen Sie mal, diese Verwendung der Jona-Geschichte, die lässt gar keinen anderen Schluss zu, als dass Jesus die Ereignisse um Jona für ein reales Geschehen hält. Er spricht dort vom jüngsten Gericht, in dem Jesus selbst als Richter auftreten wird. Und in diesem realen Gericht werden die Leute von Ninive als reale Zeugen erscheinen. Wie soll man das anders verstehen? Ein Ausleger hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, sollen wir wirklich annehmen, dass imaginäre Personen, also unwirkliche Personen, die durch die imaginäre Predigt eines imaginären Propheten eine imaginäre Umkehr vollzogen haben, sollen wir wirklich annehmen, dass die an jenem Gerichtstag auftreten würden, um die wirkliche Schuld von Jesu wirklichen Hörern zu verdammen? Es ist völlig widersinnig anzunehmen, es könnte sich hierbei nicht um reales Geschehen gehandelt haben. Und das macht Jesus gerade an dieser Stelle in Matthäus 12, 41 überdeutlich. Und dann führt Jesus im folgenden Vers eine weitere Person ein, nämlich die Königin von Saba. Diese Königin wird bei derselben Veranstaltung auftreten wie die Leute von Ninive. Vers 42, Matthäus 12, Vers 42. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, sagt Jesus, hier ist mehr als Salomo. Also die gute Dame ist etwa 2000 Kilometer angereist. Die hat noch nicht mal eine Evangeliumsbotschaft zu hören bekommen, sondern nur die Weisheit Salomos. Und schon deswegen kam sie. Und Jesus behandelt also die Königin von Saba und Salomo, an deren Existenz ja nun wirklich keiner zweifelt, genauso realistisch wie die Vorgänge um den Propheten Jona und die Niniviten. Die werden also gemeinsam bei dieser Veranstaltung auftreten. Wie soll man deutlicher beweisen, dass Jesus die Ereignisse um Jona als historisch ernstzunehmenden Bericht ausweist? Und zugleich setzt Jesus mit diesem Hinweis auf die Heiden natürlich eine empfindliche Spitze. Er sagt, seht euch diese Heiden an. Genauso wie er über den Hauptmann von Kapernaum gesagt hat, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Oder über diese syrophönizische Frau, die sich im Glauben an Jesus klammert und Jesus diesen Glauben als beispielhaft den Leuten seines eigenen Volkes vorhält. Aber so ernst dieses Gericht über Israel hier aufscheint, will Jesus doch zugleich mit dem Hinweis auf die umkehrwilligen Heiden sein eigenes Volk anreizen zur Umkehr, so wie Paulus das dann ja auch in Römer 10 und 11 beschreibt. Eine letzte Klärung ist noch nötig. Die Forderung des Zeichens, der Inhalt des Zeichens, die Folgen des Zeichens. Wie ist dann nun viertens und letztens mit der Dauer des Zeichens? Welchen Zeitraum meinen 3 Tage und 3 Nächte? Wenn man das wörtlich zusammenrechnet, kommen 72 Stunden heraus. Wir wissen allerdings, dass bei der jüdischen Zählweise jeder angefangene Tag mitgerechnet wird. Also für 3 Tage reichen knapp 30 Stunden aus. Ja, das ist besonders wichtig im Zusammenhang mit dem Passionsgeschehen. Wenn Paulus sagt in 1. Korinther 15,4, Jesus ist auferstanden am 3. Tag, gehen wir davon aus, das ist die Lösung, die ich für die wahrscheinlichste halte, dass Freitag 15 Uhr wirklich die Sterbestunde Jesu war. Dann haben wir den Freitag, dann haben wir den Samstag ganz und den Sonntagmorgen, wenn er früh um 3 Uhr auferstanden ist. Also haben wir noch die 9 Stunden vom Samstag plus 24 macht 33 plus die 3 Morgenstunden vom Sonntag, da kämen wir auf 36 Stunden. Und das sind nach jüdischer Zählung 3 Tage. Weil jeder angefangene Tag mitgezählt wird. Das ist also ziemlich schnell zu erklären. Allerdings kommt noch ein Problem jetzt dazu. Jesus redet hier von 3 Tagen und 3 Nächten und zitiert damit wörtlich, was in Jona 2 steht. 3 Tage und 3 Nächte. Und es ist ja interessant, dass Jesus das Zitat nicht leicht verändert. Er hätte ja auch das mit den 3 Nächten weglassen können. Warum schreibt Jesus das hier mit den 3 Tagen und mit den 3 Nächten? Wenn wir es wörtlich verstehen, lagen ja zwischen Karfreitag und Ostersonntag nur 2 Nächte. Also die Nacht vom Freitag zum Samstag und vom Samstag zum Sonntag. Und dennoch kündigt Jesus seine bevorstehende Auferstehung. Zu dem Zeitpunkt, als er das sagt, ist ja die Auferstehung noch nicht geschehen. Matthäus 12. Kündigt Jesus mit diesem vollständigen Jona-Zitat an. Warum war das möglich? Und warum ist das kein historisches Problem? Don Carson, der Neutestamentler, hat das, finde ich, sehr gut auseinandergelegt. Er hat gesagt, offensichtlich liegt hier zunächst mal eine allgemein bekannte Redewendung vor, die wir etwa aus 1. Samuel 30, Vers 12 kennen, als David in einer Krisensituation in Ziklag ist. Da wird von ihm gesagt, er hatte 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen. Also es war keine ganz fremde Redewendung, und das muss man ja nicht unbedingt sagen, dass er 3 Tage, es hätte ja auch ausgereicht zu sagen, er hat 3 Tage nichts gegessen. In der Nacht isst man ja normalerweise, nun gut, manchmal doch, aber jedenfalls scheint es diese Formulierung also schon zu geben. Wir müssen jetzt wissen, im rabbinischen Denken, und darauf verweist Carson, bilden ein Tag und eine Nacht einen Onah, also eine Tageseinheit. Ein Tag und eine Nacht bilden eine Tageseinheit. Und jetzt gilt wieder, ein Teil eines Onah kann für das Ganze stehen. Ein Teil eines Onah kann für das Ganze stehen. Der Talmud sagt, jeder Teil eines Tages ist wie der ganze Tag. Und ein Tag und eine Nacht in dieser Formulierung, also ein Onah, kann jeden Teil des Tages bezeichnen. Also ein Tag und eine Nacht meint den Onah und nicht unbedingt 24 volle Stunden. Und folglich muss man gemäß jüdischer Tradition die Formulierung 3 Tage und 3 Nächte nicht im Sinne von 72 Stunden unbedingt verstehen, sondern das kann auch eine feierliche Redewendung für 3 Tage sein. 3 Tage, wirklich 3 Tage. Also 3 Onahs. Und das passt dann problemlos zu den anderen Zeitangaben, die uns über die Passion vorliegen. Also verstehen Sie, ein Tag und eine Nacht in dieser Formulierung als Redewendung bildet ein Onah. Und jeder Teil eines Onahs kann für einen Tag stehen. Und wenn man dann sagt, 3 Tage und 3 Nächte, ist das Gleiche, als würde man sagen, 3 Tage oder 3 Onahs. Und das wiederum heißt, dass, wenn auch nur eine Stunde von einem dieser Tage betroffen ist, man ihn hier schon einfügen und dazuzählen kann. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn das so ist, welcher Zugewinn wird dadurch erreicht, dass ich nicht einfach nur 3 Tage sage, sondern 3 Tage und 3 Nächte? Vielleicht soll das auch so etwas wie eine Verstärkung, wie eine Betonung sein, dass Jesus damit sagen will, es war ein wirklicher Tod. Es waren 3 Tage und 3 Nächte. Es waren 3 echte Onahs. Es war wirklich ein abgeschnitten Sack. Es war wirklich tot. Und umso machtvoller und herrlicher ist die Auferstehung. Das kann ein Grund dafür sein, dass Jesus diese volle Formulierung 3 Tage und 3 Nächte hier anführt. Ich denke, dass dieser Hinweis auf die rabbinischen Gepflogenheiten am ehesten deutlich machen, wie diese Formulierung zu verstehen ist. Man hat dann auch versucht, das umzurechnen und versucht, etwa die Kreuzigung auf den Mittwoch vorzuverlegen und alle möglichen Dinge zu tun. Aber man bekommt mit jeder anderen Antwort deutlich mehr Schwierigkeiten als mit dieser. Und deswegen halte ich diese Lösung, die Carson anbietet, für die wahrscheinlichste. Dass Jesus also diese Formulierung 3 Tage und 3 Nächte genauso gebrauchen konnte wie die Formulierung 3 Tage. Und das bezeichnet eben diese beiden angefangenen Tage, den Freitag mit seinen restlichen 9 Stunden, den Sonntag mit seinen ersten 3 bis 4, 5 Stunden und dann eben den vollen Samstag inmitten dieses Passions- und Auferstehungsgeschehens. So viel zu den 3 Tagen und den 3 Nächten. Ich will noch sagen, dass es erstaunt, dass Jesus sich überhaupt mit diesem schwierigen und wankelmütigen Jona identifiziert. Das sollten wir am Ende auch festhalten. Jesus hat nirgendwo gesagt, es wird euch ein Zeichen des Jesaja gegeben. Er hat Jesaja oft zitiert, aber das hat er nicht gesagt. Es gab durchaus Propheten im Alten Testament, die Jesus zitiert hat, die eine unbescholtenere Biografie hätten vorweisen können. Und doch hat Jesus sich in dieser speziellen Weise ausgerechnet mit dem Jona identifiziert. Das sollte uns auffallen, dass der Jona mit seiner ganzen ambivalenten und peinlichen Biografie zu einem Typus wird für den Sohn Gottes, zu einer Vorschattung des auferstandenen Christus. Und dass so sein ganzes Leben, nicht nur sein Gebet, zum Zeugnis wird für die Gnade des lebendigen Gottes. Und das ist für uns zum Schluss eine sehr erfreuliche Aussicht, die dieses Bibelwort uns gibt. Für uns ist dieses Gebet ein besonderer Schatz, gerade in der Verbindung mit Jonas Biografie. Es sagt uns nämlich, wie sehr du dich auch verrannt haben magst, wie sehr du dich verbissen haben magst, wie sehr du dich möglicherweise auch verfangen hast in deine Rebellion gegen Gott, in eine Sünde, die dich nicht loslässt, oder auch wie sehr du dich verfangen hast in deine Angst und in deinen Zweifel. Der Weg ins Gebet steht dir offen. Und Gott will es dir schenken, so wie Gott dem Jona aus einer unmöglichen Situation von Verschuldung und Verstrickung heraus dieses Gebet geschenkt hat. So will Gott auch dir dieses Gebet schenken. Und im Gebet rückt der Herr dir die Perspektive dann wieder zurecht. Überlegen Sie mal, wie verworren der Jona sich sonst aufgeführt hat. Haben wir heute Morgen gesehen, dass sogar die Heiden sagten, sich an den Kopf fassten und sagten, Jona, wie kannst du? Wie kannst du dich so irren? Wie kannst du so irrational und irrwitzig hier dich verhalten? Dieser verworrene und verwirrte Jona, wie klar der in diesem Gebet ist. Wie hell hier die Wahrheit der Offenbarung Gottes sprudelt. Dieser schroffe Kontrast zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2, der ist auffällig. Und das sollte uns ermutigen, dass der Herr, wenn er uns ins Gebet treibt, dass er uns im Gebet die Perspektive wieder zurechtrückt, sodass dann auch bei uns am Ende der Dank steht, der Dank und die Hingabe. Und dass dann auch unser Leben ein Zeugnis wird für den Herrn, wie das Zeugnis des Jona. Wir wollen noch beten. Allmächtiger Gott, dafür danken wir dir, dass du wirklich mit diesem Propheten so gehandelt hast. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort so wörtlich annehmen dürfen und dass du mit dieser verqueren Biografie dieses widerstrebenden Menschen so gnadenvoll umgegangen bist, Herr. Und dass du ihn ins Gebet getrieben hast und dass du ihn im Gebet zurechtgebracht hast, bei allem, was dann später noch kommen sollte. Und so danken wir dir, dass auch uns gilt, dass wir ins Gebet zu dir flüchten dürfen, Herr. Dass du auch uns im Blick hast. Und dass du, wenn wir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus zu dir gekommen sind, auch unser Richter und vor allem jetzt Retter bist. Und Herr, du weißt, wo wir uns verstrickt haben, in welchen Ungehorsam vielleicht, in welchen Zweifel, in welche Angst, in welche Blindheit. Danke, dass du aus dem allen herausretten willst. Und wir bitten dich, schenke auch uns immer wieder solches Gebet. Schenke uns immer wieder solches Gebet, das gegründet ist auf der Wahrheit deines Wortes. Das zehrt von der Offenbarung, die du uns in der Bibel geschenkt hast. Und dass ich zugleich ganz vertrauensvoll dir in die Arme wirft, Herr. Dass seine Zuflucht findet bei dir allein. Und hab Dank, dass du auch aus unserem Leben immer wieder und immer mehr ein Zeugnis machen willst. Zu deiner Ehre, Herr. Und zur Hilfe für die Heiden um uns herum, die ohne dich verloren gehen. So segne uns diesen Tag weiterhin. Segne all unser gemeinsames Studieren deines Wortes und lass es viel Frucht bringen in unserem Leben und auch in unseren Gemeinden. Amen.